Ejército.
Usted escucha Radio Insurgente, la voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Hermanos y hermanas,
auf unserer Stimme spricht die Stimme der anderen, derer, die nichts besitzen, der zum Schweigen und zur Unwissenheit verurteilt, der durch die Überheblichkeit der Mächtigen in ihrem Land und ihrer Geschichte vertrieben
wird. 皆さんはラジオインサーヘンテでサパタの国民救援部隊の声を聞いています。
ラジオインサーヘンテ dinliyorsunuz. サパティスト ulusal kurtuluş ordusunun sesi.
Vai vi kaffe un te a vai kaks kus pa te a vai el Joshua so vai kaffe am danach inne.
Sie haben mein Haus, meine Kleider verbrannt, mein Geschirr zerstört. Aber ich habe nichts gesagt. Wir haben uns nicht gewehrt. Wir lassen uns nicht provozieren.
Este programa es una producción de Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Ich glaube, dass es einen großen und vermutlich oft unterschätzten Einfluss gibt der Zapatistas, gerade auf das, was sich in Lateinamerika tut.
Wir werden fordern, was gerecht ist. Freiheit, Gerechtigkeit, Demokratie. Alles für alle, nichts für uns.
State ascoltando Radio Insurgente, la voce dell'Esercito Zapatista di Liberazione Nazionale.
Welcome, welcome, welcome.
Buenos días, buenas tardes, buenas noches, tengan todos compañeros y compañeras, hermanos y hermanas de todo el mundo.
Beim Träumen sollte man auf den Stern dort oben schauen, aber beim Kämpfen auf die Hand, die auf ihn weist. So ist das Leben. Ein ständiges Auf- und Niederblicken.
Vom alten Antonio und vom neuen Leben. 15 Jahre Zapatismus. Ein Feature von Anselm und Jakob Weidner.
Sie sind Indigene. Ihre Vorfahren leben seit 3500 Jahren hier. In Chiapas im Südosten Mexikos. Sie sind Hunderttausende. Sie sprechen ihre Sprachen und manchmal Spanisch. Auf 250.000 Hektar zurückerobertem Land, keiner kennt die Zahlen genau, bauen sie Mais, Bohnen, Kürbis, Kaffee und Kakao an. Sie nennen sich Zapatistas nach Emiliano Zapata, dem mexikanischen Revolutionsführer, der um 1910 die Devise Tierra y Libertad, Land und Freiheit, ausgab. Sie leben so frei und autonom, wie es ihre Gegner zulassen und ihre eigenen Schwächen.
Viva la Revolución! Viva el Ejército Zapatista de Liberación Nacional! Nosotros hoy decimos basta.
Am Anfang waren der Schrei und ein Krieg. Es war der 1. Januar 1994. In Washington, Toronto und Mexiko-Stadt stießen die Herrschenden gerade auf das Inkrafttreten des North American Free Trade Agreement, NAFTA, den Vertrag über die nordamerikanische Freihandelszone, an. Da besetzten ca. 5000 größtenteils indigene Guerilleros und Guerilleras 7 Städte in Chiapas und zehntausende Hektar Großgrundbesitzerland. Ein vermummter Mann, der bald zu einer Ikone der postkommunistischen Linken werden sollte, erklärte im bunten Touristenstädtchen San Cristóbal de las Casas vor laufenden Kameras:
Es un movimiento de insurrección de nuestra organización que se llama Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Das ist eine Aufstandsbewegung. Sie heißt Zapatistische Armee der Nationalen Befreiung. Mehrheitlich sind es Indigene, Tzoltzil, Tzeltal, Topolával, Psoke, Mame. Unsere Forderung Demokratie und Freiheit richtet sich an die ganze mexikanische Republik und alle sozialen Schichten. Die zapatistische Bewegung folgt keiner klar definierten Ideologie im klassischen Sinne, wie Marxismus, Leninismus, Castrismus. Die Ursachen dieser Bewegung sind real.
Nach 12 Tagen Kampf und über 400 Toten stimmt die EZLN, die Zapatistische Befreiungsbewegung, einem Waffenstillstand mit der Armee zu. Er war auf landesweiten Demonstrationen von Gewerkschaften, Menschenrechtlern und anderen Teilen der mexikanischen Zivilgesellschaft gefordert worden. Die Kämpfer gaben ihre Waffen nicht ab, Seither streiten sie politisch, ohne Waffengewalt.
Viele Menschen nahmen den Aufstand der Zapatistas als ein konstruktives, emanzipatorisches Projekt in einer der Hochphasen des neoliberalen Kapitalismus wahr. Es ging ja nicht nur um ein klares Nein zu Ausbeutung und Unterdrückung, sondern auch um einen unorthodoxen Vorschlag, etwas radikal Neues aufzubauen. Beeindruckt hat viele auch, dass und wie die zapatistische Bewegung alte linke Praktiken und Vorstellungen revolutionärer Veränderungen in Frage gestellt hat. Für die Zapatistas sind die von Unterdrückung betroffenen Menschen selbst die Subjekte, die die positiven Veränderungen realisieren müssen.
Der deutsche Soziologe Lutz Kerkeling, der heute in Chiapas lebt, war nicht der Einzige, der damals aufhorchte.
Die erste postkommunistische Revolution.
Carlos Fuentes, mexikanischer Schriftsteller.
Das Ende der Utopien war nicht die Kapitulation, sondern die Rückkehr zum Wesentlichen, zum Widerstand.
Régis Debray, Ex-Revolutionär und Mitterrand-Berater.
Keineswegs ein letztes revolutionäres Röcheln des 20. Jahrhunderts, sondern eine neue, revolutionäre Haltung der Zukunft.
Manuel Vázquez Montalbán, katalanischer Literat.
Viele Beobachterinnen und Beobachter in Mexiko und im Ausland fanden es faszinierend, dass die verschiedenen Widerstandsformen nicht mehr hierarchisiert wurden. Von Anfang an machen die Zapatistas klar, dass zum Beispiel der Widerstand einer unterdrückten Ehefrau oder die Kämpfe der Schwulen- und Lesbenbewegung genauso wichtig sind wie der bewaffnete Widerstand in den Bergen von Chiapas. Und dadurch fühlten sich die Menschen ernst genommen. Über Mexiko hinaus bildet der Aufstand der Zapatistas ohne Zweifel eine der Säulen der späteren globalisierungskritischen Bewegung.
Am 16. Februar 1996 werden nach 18 Monaten Verhandlungen zwischen EZLN und mexikanischer Regierung die Verträge von San Andrés unterzeichnet, die weitgehende Autonomie garantieren sollten. Sie werden allerdings nie umgesetzt. Die Zapatisten sprechen von Verrat und entwickeln von nun an ihre Selbstverwaltung ohne gesetzliche Grundlage.
Damit sie sprechen konnten, damit sie wissen und sich selbst erkennen konnten, lehrten die ersten Götter die Maismänner und Maisfrauen zu träumen. Und Nahuas gaben sie ihnen, damit diese sie auf ihrem Lebensweg begleiten. Die Nahuas der wahren Männer und Frauen sind der Jaguar, der Adler und der Kojote. Der Jaguar, um zu kämpfen. Der Adler, um die Träume zu beflügeln. Und der Kojote, um zu denken und sich von der Macht nicht betrügen zu lassen.
Nach gut 80 Kilometern Fahrt durchs bergige Hochland östlich von San Cristóbal de las Casas kommen wir zum Caracol Morelia, einem der fünf Selbstverwaltungszentren der Zapatisten. Sie sind auf zapatistischem Gebiet. Hier herrscht das Volk und die Regierung gehorcht. Rat der guten Regierung, Herz des Regenbogens der Hoffnung, ist auf einem Schild am Eingang zu lesen. Das Caracol heißt Torbellino de Nuestra Palabras, der Wirbelwind unserer Worte. Und der Begriff Caracol, zu Deutsch Schneckenhaus, steht für die Autonomie, die sich nach der Vorstellung der Zapatisten wie eine Spirale nach innen konzentriert und nach außen zur Gesellschaft öffnet. Am Eingang des umzäunten Geländes geben wir unsere Pässe ab. Sicherheitsmaßnahme. An einem Hang verstreut Holzhütten mit Wellblechdächern, das Büro des Rates, eine Casa de Salud, eine Erste-Hilfe-Station, eine Schuhwerkstatt, die Primaria, die Grundschule und die Secundaria, die weiterführende Schule, ein Café mit Laden, ein Basketballplatz und eine überdachte Holzbühne für Musik, Tanz und politische Versammlungen. Ton- und Videoaufnahmen sind nur mit Erlaubnis der Juntas de Buen Gobierno, der Räte der guten Regierung, erlaubt. Auch das wird mit der Sicherheit begründet. Und so heißt es, viele Stunden, oft Tage warten, bis die zapatistischen Autoridades alle Aspekte ihrer Entscheidung ausdiskutiert haben. Im überfüllten Büro des Rates von Morelia dürfen wir schließlich aufnehmen. Ein ca. 40-jähriger Bauer, Junta-Mitglied, erklärt uns sichtbar stolz, Demokratie auf zapatistisch.
se junta los pueblos, hace una asamblea en cada municipio y ya ahí lo eligen el que...
In jedem Dorf eines autonomen Landkreises gibt es Versammlungen. Durch Handheben wird dort entschieden, wer als Leitender, als Autorität in die Landkreisleitung entsandt wird. Sagen wir, es werden 3 Compañeras und 3 Compañeros, also 6 gewählt, dann rotieren diese 6 regelmäßig und wechseln sich in der Junta des Landkreises ab. Das ist zwar kompliziert, aber es hat auch große Vorteile. Wir werden daran erinnert, uns weiterzubilden. Ich zum Beispiel bin schlecht im Schreiben, aber ich bin trotzdem im Rat. Das Volk verstößt niemanden.
Die Basisdemokratie knüpft an alte indigene Traditionen an. In prähispanischer Zeit wurden die Dorfangelegenheiten auch in Versammlungen entschieden, aber unter Ausschluss von Frauen und Kindern und mit Vorrechten für die Alten. Heute beraten alle mit. Davon sprechen die Männer und Frauen in Morelia scheinbar emotionslos gelassen, tatsächlich mit Stolz und leuchtenden Augen.
Nur befehlen, das geht nicht. Es ist wichtig zu wissen, wie man befiehlt, aber auch wie man gehorcht. Beides soll im Gleichgewicht sein. Niemand sollte auf Dauer in leitender Position sein. Man muss rotieren. Wer immer nur befiehlt, verlernt zu gehorchen. Die schlechte Regierung befiehlt immer nur, deswegen gehorcht sie nicht und hört nicht aufs Volk. Sie setzt sich einfach hin und macht ihre Gesetze, wie es ihr passt. Und wer ist es, der sie dauernd bricht und auf ihnen rumtritt? Die Regierungen selber sind es. Das Volk darf nicht in die gleiche Falle gehen. Es muss analysieren und abwägen. Das muss ja nicht ewig so bleiben. Es kommt der Moment, da wird sich das ändern.
Die schlechte Regierung ist für die Zapatisten erst einmal die mexikanische Bundesregierung, die als hochgradig korrupt bekannt ist. Aber auch jede Regierung einer parlamentarischen Demokratie, die auf Parteien und Machtdelegation beruht und von unkontrollierten Interessen, zum Beispiel der Wirtschaft, bestimmt wird. Die Räte der guten Regierung in Morelia rotieren alle 8 Tage. Alle Posten rotieren, auch die in den Schulen und im Gesundheitswesen, um Macht horizontal zu verteilen. Wie das in der Praxis funktioniert? Noch einmal werden uns die Grundsätze erklärt. Ein Gespräch über die realen Schwierigkeiten kommt nicht zustande. Vielleicht liegt es an Verständigungsproblemen oder daran, dass den Menschen hier unsere Art, über Probleme zu reden, fremd ist.
Sie probieren aus, welche Organisationsstrukturen den Menschen wirklich weiterhelfen. In dem System werden natürlich auch Fehler gemacht. Informationen werden nicht weitergegeben oder von einer Räteebene zur nächsten werden unklare Berichte geliefert. Das führt dann oft zu organisatorischem Chaos. Aus unserer westlichen Perspektive erscheint das alles als viel zu langsam und nicht besonders effektiv. Aber die basisdemokratische Selbstorganisation der Zapatisten vermeidet die gravierenden Fehlentscheidungen, die hierarchische, autoritäre Strukturen mit sich bringen. Und wenn man die Korruption in Mexiko kennt, ist den Aufwand allemal wert. Unterm Strich heißt das, wir haben hier ein System, das Demokratie als wirkliche Beteiligung aller für wichtiger hält als die bloße Effizienz.
Hermanos y hermanas de Asia, de África, Oceanía, Europa y América.
Eine Guerillera in der Pasamontaña, der schwarzen Maskenmütze, nur die Augen sind sichtbar, ist vor nachtdunklem Hintergrund voller weißer und roter Sterne auf die Bretterwand der Grundschule in Morelia gemalt. Das eigene Schulsystem ist ein Herzstück der Autonomie. Und die erste Begründung des Lehrers klingt überraschend.
In der Schule offiziell, los maestros no enseñan cómo debe de portarse uno, pues, con la...
In den offiziellen Schulen wird den Kindern nicht die nötige Disziplin beigebracht. Sie lernen nicht, sich zu benehmen und erleben kein Zusammengehörigkeitsgefühl. Da wird oft schlecht geredet. Es ist alles nicht gut fürs Volk. Und dort werden die Eltern nicht mit einbezogen. Man fragt sie nicht, was sie vom Unterricht halten. Was da unterrichtet wird, kommt von außen und nicht aus dem Volk. Es nützt ihnen nicht. Eine grundlegende Idee unserer autonomen Schulen ist zum Beispiel, dass die Schüler etwas von ihrer wirklichen Geschichte erfahren. Wer sie sind, wo sie herkommen und wohin sie gehen.
Zapatisten lehnen das offizielle mexikanische Schulsystem nicht zuletzt ab, weil dort nur auf Spanisch unterrichtet wird, obwohl 20-30% der chiapanekischen Bevölkerung Indigene sind. In den staatlichen Schulen sind die Lehrer zudem meist Mestizen, die aus der Stadt kommen. Hier dagegen wird in den eigenen Sprachen und bilingual unterrichtet. Auch Mathematik wird zweisprachig gelehrt. Ex-Präsident Fox habe versucht, die prähispanische Geschichte aus dem Lehrplan zu streichen, empört sich der Lehrer.
Wir haben auch ein Fach Kultur, in dem vor allem die Kulturen unserer Völker studiert werden, damit sie wieder wertschätzen gelernt werden. Aber natürlich lernt man da auch andere Kulturen kennen. Im Fach Produktion geht es um die materielle Grundlage unseres Widerstandes. Man lernt auch, was umweltverträgliches Arbeiten auf dem Feld und im Garten heißt, auch um unsere gute Beziehung zur Natur zu pflegen.
Comisiones de Educación, gewählte Bildungskommissionen, in denen die Eltern vertreten sind, wachen darüber, dass das Bildungssystem nicht zur Manipulation der Kinder missbraucht wird.
In unseren Schulen wird von Lehrern und Schülern gelehrt und gelernt. Die Lehrer werden ernannt. Das Alter spielt keine Rolle. Nötig sind allein der Wille und die Liebe, mit dem Volk Wissen zu teilen, ihm helfen zu wollen. Deswegen sagen wir, dass hier nicht vor allem Wissen gebraucht wird, um Lehrer zu sein, sondern der Wille und die richtige Haltung sind entscheidend.
Wenn du nicht gleichzeitig die Kraft und die Vernunft hast, wähle immer die Vernunft und überlass dem Feind die Kraft. In vielen Kämpfen ist es die Kraft, die zum Sieg führt. Aber den Krieg gewinnt nur die Vernunft. Der Mächtige kann niemals Vernunft aus seiner Stärke ziehen. Wir aber immer Kraft aus der Vernunft.
Aus den Geschichten vom alten Antonio. Eine der bekanntesten Schriften von Subkommandante Marcos, dem charismatischen Sprecher der Zapatisten. Man hat ihn einen neuen Che Guevara, eine Reinkarnation des mexikanischen Revolutionsführers Emiliano Zapata, genannt. Die Medienwelt, vom zapatistischen Aufstand und der Kraft dieser Befreiungsbewegung gleichermaßen irritiert wie fasziniert, hat den Mann mit der schwarzen Maske zur Ikone stilisiert.
Ich bin Mestize, habe über 20 Jahre in indigenen Gemeinschaften gelebt, lebe immer noch mit ihnen und bin zu so etwas wie einem Übersetzer des Denkens, der Kultur, der Weltanschauung der Indio-Bevölkerung geworden. Die Maske, die mein Gesicht verbirgt, bedeutet, dass es nicht auf meine eigene Identität, sondern auf die kollektive Identität der zapatistischen Bewegung ankommt.
Er nennt sich Subkommandante, weil er seine Befehle von der zapatistischen Generalkommandantur erhält, die aus den 24 gewählten EZLN-Vertreterinnen und Vertretern der Dorfgemeinschaften besteht. Nach Geheimdiensterkenntnissen heißt Marcos Rafael Sebastian Guillén, wurde 1957 geboren, stammt aus einer bürgerlichen Familie in Tampico und war Philosophiedozent an der Universität in Mexiko-Stadt. Doch wirkmächtig ist er erst als Kunstfigur geworden, als Schriftsteller, der seine Persönlichkeit geschickt in verschiedene Erzählfiguren aufteilt, und als Medienstar, der gelegentlich die ihm zugedachte Heldenrolle ironisch unterläuft.
Die Götter schenkten den Maismenschen einen Spiegel, der Würde heißt. In ihm sehen sich die Menschen als Gleiche und als Rebellen, wenn sie nicht gleich sind. So begann die Rebellion unserer ersten Großeltern. Jener, die heute in uns sterben, damit wir leben.
Der alte Antonio ist Weiser und Lehrer des Subkommandanten. Durch ihn übersetzt er das alte indigene Wissen in unsere Sprache und Zeit. Und als Antonios Schüler bricht Marcos mit dem Avantgarde-Anspruch des linken Guerillero. Dabei, so Lutz Kerkling, sei die zapatistische Guerilla in den 80er Jahren als kleine dogmatische Truppe mit autoritär-marxistischen und maoistischen Vorstellungen angetreten.
Die indigenen Chiapas, die dort bereits seit Jahrzehnten zivil kämpften, sagten diesen Kadern, dass dies nicht ihr Weg sei. Und dann passierte etwas Besonderes. Die städtisch sozialisierten intellektuellen Linken sind in einen intensiven Dialog mit der indigenen Bevölkerung getreten. Im Ergebnis, das kann man heute mit Fug und Recht sagen, entstand da etwas völlig Neues. Eine politisch-militärische Organisation, eine Guerilla, die ihre Macht größtenteils an ihre zivile Basis übergab und sich damit praktisch selbst entmachtete, um Basisdemokratie zu ermöglichen und zu stärken.
El viento viene, el viento se va por la frontera.
Kurz nachdem die Medien Marcos bürgerliche Identität aufgedeckt hatten, erfand er in seinen Schriften neben dem alten Antonio ein zweites Alter Ego, Don Dorito. Don Dorito ist klein, genauer gesagt ein Käfer, ein gebrochener Caudillo à la Don Quixote, der im lacandonischen Urwald gegen die gespenstischen Windmühlen des Neoliberalismus zu Felde zieht.
Brüder und Schwestern, es schreibt euch Don Dorito de la Lacandona, fahrender Ritter, Weltverbesserer, unruhiger Traum des weiblichen Geschlechts, Streben des männlichen, letztes und größtes Exemplar jener Rasse, die die Größe der Menschheit mit solch gewaltigen und uneigennützigen Heldentaten erhöhte. Käfer und Mondkrieger.
El hambre viene, el hombre se va.
Der alte Antonio ist der eine Pol, der die indigene Kosmovision verkörpert, der Weise. Der andere Pol wäre der kleine Käfer, Don Dorito de la Lacandona, der sich selbst ironisiert. Der sagt, dieser Größenwahn, diese Vorstellung, ich müsse jetzt hier der Revolutionär und der Führer sein, ist im Grunde der Lächerlichkeit preisgegeben. Und in dieser Weise inszeniert sich Marcos selber und hat dadurch immer eine Ebene der Selbstreflexion und der Selbstironie dabei, die, ich glaube, man in keiner anderen bewaffneten oder auch nur sozialen, politischen Bewegung noch mal irgendwo findet.
Für die Kulturwissenschaftlerin Anne Hufschmidt, die lange als Taz-Korrespondentin in Mexiko-Stadt arbeitete, ist es kein Zufall, dass diese Mischung aus indigener Mythologie und poetischer Selbstreflexion kurz nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation, dem scheinbaren Weltsieg des Kapitalismus, auf so großes Interesse stieß. Sie spricht von einer Diskursguerilla, die mit Worten mindestens so effektiv kämpft wie mit Waffen.
Dignidad, Würde, Menschenwürde war im Grunde ein Begriff, der hatte keine besondere Aufladung. Das war allenfalls eine religiös oder eben so ein bisschen aus dem Menschenrechtsdiskurs, aber hatte sozusagen in den Comunidades keine große Verbreitung. Diese ewig und immer wiederholte Frage und sehr schwer zu beantwortende Frage, was hat dieser Aufstand denn nun eigentlich gebracht? Materiell sehr schwer einzuschätzen, eine unglaublich komplexe Frage. Man wird aber immer wieder auf die Antwort kommen, dass es nicht in erster Linie um diese materiellen Dinge geht, die immer auch wichtig sind. Es geht darum, dass die Frage der Dignidad, des geachtet gehört werdens, der Selbstachtung, einen politischen Wert hat, nahezu materiellen Wert hat.
Este es Radio Insurgente, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde las montañas del sureste mexicano.
Konsequent und von Beginn an nutzt die Bewegung die Medien. Als im März 1994 Justin Paulson, ein Student aus Chicago, den Domainnamen ezln.org anmeldete, war das der erste Auftritt einer Guerilla im Internet. Seither gibt es keinen öffentlichen Auftritt der Zapatisten, keinen staatlichen oder paramilitärischen Übergriff, der nicht kurze Zeit später im Netz zu finden ist. Diese beispiellose Vernetzung und globale Präsenz hat die Bewegung bisher geschützt. Jetzt, im Jahre 15, deutet manches darauf hin, dass dieser Schutz nicht mehr ausreicht.
Quizá te de arenalde, topa que te tan.
Auf der Ladefläche eines kleinen Lasters geht es von Morelia über kurvige, oft erst kürzlich vom Militär gebaute Asphaltstraßen durch dichten Dschungel. Wir sind mit einer Karawane unterwegs, einer internationalen Gruppe 12 junger Menschen, die militärische und paramilitärische Übergriffe auf die zapatistischen Gemeinden dokumentiert. Es ist weit mehr als Revolutionsromantik, was die Internationalistas hierher treibt. Sicherlich dient manchem das zapatistische Chiapas als Projektionsfläche der eigenen Utopien. Doch vor allem sind es Neugier und die Sinnfrage. Pancho, ein Argentinier, ist als Fotograf seit mehreren Monaten im zapatistischen Gebiet unterwegs.
El pensar en comunidad,
Hier hört man oft, dieser Film hat uns gefallen. Auch wenn nur eine Person ihn sich allein angesehen hat, redet man im Plural. Die Dinge werden nicht individuell, sondern in der Ganzheit der Gemeinschaft gesehen. Das ist doch großartig. Hier gibt es Werte, die in der westlichen Kultur verloren gegangen sind. Und auch ihre Versammlungen sind ganz anders als bei uns.
Nach 2 Stunden kommen wir an eine Wegkreuzung oberhalb der türkisblauen Wasserfälle von Agua Azul, ein Naturschutzgebiet und eine Touristenattraktion. Wir werden von Frauen und Kindern aus der Gemeinde Bolamachau empfangen. Die Familien in Bolamachau, oft 10 und mehrköpfig, wohnen samt Hühnern und Truthähnen in Holzhütten, die meist aus einem einzigen Raum bestehen. Rund um das Dorf sind im Urwald Felder Milpas mit Mais, Bohnen und Kakaopflanzungen abgerungen, 1-2 Hektar groß. Strom und fließendes Wasser gibt es hier nicht. Die Familien bearbeiten ihre Felder einzeln. Land als Privateigentum zu besitzen, es kaufen und verkaufen zu können, widerspricht eigentlich indigenen Vorstellungen, hat sich aber in den 500 Jahren seit der Kolonialisierung weitgehend durchgesetzt. Es gibt ein paar Hektar Gemeinschaftsland, um die Gemeindeausgaben zu decken oder in kollektiv betriebene Werkstätten und Läden zu investieren. Kurz nach unserer Ankunft kommt es zu einer merkwürdigen Szene. 5 Männer steigen aus einem weißen PKW, offenbar hatten sie uns erwartet. Einer von ihnen holt eine Kamera aus der Tasche und beginnt uns zu fotografieren. Kompass, die da sind Optics, ruft jemand. Wir verdecken unsere Gesichter. Optik steht für Organisation für die Verteidigung der Indigenen und Bauernrechte, eine antizapatistische Landarbeitervereinigung mit einem zivilen und einem paramilitärischen Arm. Mehr über den Konflikt erfahren wir am nächsten Morgen, als ein Muschelhorn zur Dorfversammlung ruft.
Ich bin hier, um euch über die Paramilitärs von Optik zu erzählen, was wir im Herzen tragen und was sie mit uns machen. Wir können das nicht so gut erklären, weil wir es auf Spanisch nicht so richtig sagen können.
Die Menschen sprechen vor laufenden Videokameras. Die Männer tragen die schwarzen Pasamontañas, die Frauen Paliacas, bunte Tücher bis über die Nase. Keiner nennt seinen Namen.
Die von der Optik kamen gegen 2.30 Uhr in der Nacht in mein Haus. Sie haben unsere Kleider verbrannt, unser Geschirr zerstört. Aber wir haben nichts gesagt, wir haben uns nicht gewehrt. Wir lassen uns nicht provozieren. Eigentlich müsste die Regierung dafür sorgen, dass das untersucht wird, was den Leuten hier angetan wird.
Wir werden hier nicht weggehen, niemals. Niemand geht hier weg. Wir wollen nur in Ruhe mit unseren Familien hier leben. Gott will, dass wir hier leben.
Zu einem Überfall, der leicht das Ende des Waffenstillstandes hätte bedeuten können, kam es im September 2007. Als 7 Bauern aus Bolamachau von 60 Paramilitärs durch Schusswaffen und Macheten schwer verwundet und 3 verschleppt wurden.
In nicht mal 2 Stunden versammelten sich 400 Zapatistas aus verschiedenen Landkreisen, blockierten die Straße mit Baumstämmen und kappten die Stromversorgung. Das Tourismuszentrum Agua Azul war blockiert und ohne Strom, so lange bis die Kompass wieder frei waren. Das war eine vollkommen friedliche, zivile Aktion. Die Zapatisten hatten nur Stöcke, die symbolisieren sollten. Wir haben auch Waffen, aber wir werden sie nicht gegen euch einsetzen. Und um 9 Uhr abends waren die 3 Zapatisten frei und wurden übergeben.
Im seit 15 Jahren anhaltenden Krieg niederer Intensität kämpfen die Zapatisten ideenreich mit Mitteln des gewaltlosen Widerstands. Sie halten sich strikt an den 1994 vereinbarten Waffenstillstand, doch ohne die EZLN als bewaffnete Macht im Hintergrund gäbe es vermutlich kein Autonomieprojekt mehr. Wir brauchen unsere Waffen nur, um sie endgültig überflüssig zu machen, wird von den Gemeinderäten beteuert.
Die zapatistische Armee wird so lange existieren, bis es Lösungen für die Forderungen gibt, die wir Armen haben. Wir müssen beide Wege gehen, den politischen und im Hintergrund den der Waffen.
Zurzeit führen wir einen Krieg mit Worten und der muss bis zum Letzten ausgeschöpft werden. Die Regierung versucht, den Krieg der Wörter zu beenden und will die militärische Konfrontation. Viele Leute wollen das nicht. Sie wollen so weit wie möglich den politischen Weg gehen.
Wie kommen wir voran? Zusammen. Aber getrennt und in gegenseitiger Übereinstimmung. Wo führt dieser Weg hin? Und die zwei, die einer waren, erkannten, dass sie nur dadurch, dass sie den langen Weg gingen, wissen würden, wohin er führt. Wie werden wir es machen, um so lange Zeit gehen zu können? Die Götter gehen fragend voran und bleiben nie stehen.
Du hast schon gelernt, dass man, um etwas zu lernen und um zu gehen, fragen muss.
Usted escucha Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Preguntando caminamos, fragend gehen wir. Das ist die Devise der zapatistischen Bewegung. Das heißt, in die Welt der Politik übersetzt, offen, schonungslos, radikal, ohne Rücksicht auf Bündnisse, Macht oder Parteiinteressen, immer weiter zu fragen. Das schützt vor Dogmatismus und ist ein mühseliger, aber lohnender Lernprozess, meint der Beobachter Lutz Kerkeling.
Die Zapatistas betonen immer wieder, dass ihre theoretischen Überlegungen aus der Praxis kommen. Sie erlauben sich sozusagen, Fehler machen zu dürfen, um dann daraus zu lernen. Ein Lernprozess, der als Selbstverwaltung in allen gesellschaftlichen Bereichen organisiert, eine eigene politische Klasse überflüssig macht. In den letzten Jahren hat sich die Bewegung noch einmal radikalisiert. Sie lehnen inzwischen alle Bündnisse mit politischen Parteien ab, da diese ihrer Ansicht nach alle in das kapitalistische System verstrickt sind. Auch die sozialdemokratische PRD wird massiv kritisiert und noch stärker, seitdem die PRD 2001 gegen die Umsetzung der Abkommen von San Andrés über indigene Rechte gestimmt hat. Aus diesem Grund haben die Zapatistas 2005 eine neue friedliche Mobilisierung begonnen, die sie in Abgrenzung zu den Parteien die andere Kampagne nennen.
Es injusto que los trabajadores de la pesca, que los pescadores en este caso, que son los que viven del mar y lo conocen.
Eine Station der Otra Campaña, ein Fischerdorf an den Küsten von Yucatán, hunderte Kilometer von Chiapas entfernt. Ein vermummter Guerillakommandant hält eine Rede, kurz, prägnant, auf die lokalen Probleme bezogen und ohne ideologische Floskeln. Dann sprechen die Dorfbewohner über ihre Lage, über zu niedrige oder unbezahlte Löhne, zu hohe Stromtarife, die gebrochenen Versprechen der Gemeindeverwaltung. Compañeros und Compañeras antworten. Seit 4 Jahren geht das nicht.
Die Zapatisten wollen mit der Otra Campaña in einem mehrjährigen Prozess die Gesellschaft sozusagen auf den Kopf stellen, von unten organisieren. Nicht zuletzt, um bisher benachteiligten und ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen zu ihrem Recht zu verhelfen. So arbeiten sie mit Indigener- und Frauenorganisationen, mit Studierenden, mit Arbeitern, Lehrerinnen, Schwulen, Lesben und weiteren Gruppen zusammen, um eine Gesellschaft aufzubauen, in der, wie Sie sagen, Platz für alle ist. Die EZLN will Prozesse von Selbstorganisation anstoßen und versteht sich als eine Gruppe unter vielen. Sie lehnt jede Führungsrolle ab. Ein schwieriger, mühseliger Prozess, auch gegen die oft nach wie vor autoritär-hierarchischen Erwartungen der traditionellen Linken.
Zurück ins Caracol von Morelia im chiapanesischen Hochland. Das Thermometer zeigt am Nachmittag immer noch 25 Grad im Schatten der hohen Robinien- und Eukalyptusbäume. Brennholz zum Kochen wird gehackt. Auf dem Basketballplatz spielen ein paar Jugendliche. Wasser wird an einer Pumpe geschöpft. Sie wurde mit Spenden der Schweizer Sektion von Medico International gebaut. Da Zapatisten keinen Peso vom Staat akzeptieren und sich auch aus jeder Art von Geldbeschaffung durch Verbrechen wie Drogen oder Menschenhandel heraushalten, sind sie auf ihrer Hände Arbeit und Spenden von ihren Anhängern in Mexiko und in aller Welt angewiesen. Auf den Einwand, das sei dann doch keine Autonomie, verweisen sie auf den entscheidenden Unterschied bei der Herkunft der Hilfe.
Wenn etwas von der Regierung kommt, können wir das nicht annehmen. Aber wenn Compañeros von außerhalb Unterstützung mitbringen, die nicht von einer Regierung kommt, dann gilt das für uns auch als autonom.
Als wir fragen, was sie denn gebracht haben, die 15 Jahre Widerstand, zeigen die Dorfbewohner mit Stolz auf die rotbraune Erde.
1994 nahmen wir die Ländereien mit der Armee des Volkes ein. Da die Großgrundbesitzer umzingelt waren, blieb ihnen nichts anderes übrig, als sie friedlich zu übergeben. Zugegebenermaßen gab es auch ein paar Schusswechsel. Aber viele haben sich auch schnell nach der Landnahme gerächt und haben Polizei und andere staatliche Kräfte geschickt. Es kam zu vielen Vertreibungen. Dies war der Beginn einer langen Geschichte.
Ein halbes Jahr nach dem bewaffneten Aufstand waren 340 Ländereien mit ca. 100.000 Hektar besetzt. Seither hat sich die Zahl mindestens verdoppelt. Formalrechtlich illegal. Wir eignen uns nur wieder an, was uns seit der Kolonialisierung geraubt wurde, legitimieren die Zapatisten die Landbesetzung.
Die, die ehrlich und aus reinem Herzen das Land übergeben haben, gaben zu: Es ist wahr, es ist euer Land. Sie sprachen ihr Wort und zeigten Tränen und sagten: Wir haben Platz in der Stadt, dort gehören wir hin und ihr gehört hierhin. Vielleicht werden diese Leute uns nicht diskriminieren, dann können wir hoffentlich irgendwann einmal in Frieden zusammenleben. Doch für andere waren wir die schlimmsten Feinde. Und die mussten wir zwingen, sich daran zu gewöhnen, dort zu leben, wo sie hingehören. In Gegenden, wo die zapatistische Armee nicht hinkam, haben sie Land gekauft. Aber nur, weil wir sie weggeschickt haben, heißt das nicht, dass es dabei bleibt. Da gibt es noch viel zu tun.
In Morelia haben sie es bei gewalttätigen Übergriffen am eigenen Leib erfahren. Viele vertriebene Landeigentümer fordern ihr Land zurück, obwohl sie von der mexikanischen Regierung entschädigt wurden. Und inzwischen vergibt die Regierung Besitztitel für zapatistisches Land an nicht-zapatistische Bauernorganisationen. Wir fragen die Frauen im Rat der guten Regierung in Morelia: Wie ist es jetzt? Wird die Arbeit im Haus und auf dem Feld geteilt? Gehen die Frauen öfter aufs Feld und kochen dann die Männer?
Die Frauen stehen in der Küche und machen das Essen, Tortillas und waschen. So ist es auch in meiner Familie. Meine Schwiegermutter hat viele Kinder und manchmal gibt es Tage, an denen ich kaum zum Essen komme wegen der vielen Arbeit. Die Hosen ihrer Kinder waschen und die Wäsche der Kleinen. Wenn die anderen zur Feldarbeit müssen, bleiben meine Schwiegermutter und ich allein mit der ganzen Arbeit. Der Compa nimmt zum Feld nur das Essen und seine Kleider mit, aber die Compañeras arbeiten bis 8 oder 9 Uhr abends. Um 3 stehen sie wieder auf. Wenn ich auch an Versammlungen teilnehmen will, wie soll ich mich um meine vielen Kinder kümmern? Selbst wenn ich sie alleine mit ihrem Vater lasse, weiß ich nicht, wer ihnen die Tortillas macht.
Nicht alle Familien machen es so, wie es die Compañera gerade beschrieb. Es gibt Männer, die nichts tun, so wie sie es sagt. Und es gibt auch welche, die trinken. Aber es gibt auch Compas, die Holz holen gehen, Tortillas machen und in der Küche arbeiten. Und die Frauen helfen auch bei der Feldarbeit, ernten Bohnen, säubern das Feld.
Der kurze Disput wird in der eigenen Sprache weitergeführt und dann diese Erklärung.
Gleichheit fördert Zusammengehörigkeit. Und Zusammengehörigkeit brauchen wir für unseren Kampf. Genauso wie im Arbeitskollektiv.
Die Frauen haben das Recht, respektiert zu werden innerhalb der Familie und innerhalb der eigenen Gemeinde. Die Frauen haben innerhalb der Gemeinde und der Landkreise die gleichen Rechte.
Die Frauen haben das Recht, ihre Gefühle auszudrücken. Denn natürlich haben wir eigene Gefühle und sind sensibler. Deshalb verdienen wir eine eigene Behandlung.
Die ersten 3 Artikel des erweiterten revolutionären Frauengesetzes.
Vor 94 gab es keine Frauen als Autoritäten. Mittlerweile sind wir viele. Jetzt kennen wir unser Recht, im Landkreis oder der Zona zu arbeiten. Hatten wir das vorher? Nein. Nur in der Küche, auf dem Maisfeld, Feuerholz schleppen, Kinder hüten, das war alles. Damals erlaubten uns unsere Männer nicht rauszugehen, um die Organisation kennenzulernen oder uns zu informieren. Gott sei Dank haben wir uns 94 erhoben.
Oft klaffen Gesetz und soziale Wirklichkeit noch auseinander. Aber wie sich die Rolle der Frauen bereits verändert hat, wird von manchen Beobachtern als Revolution innerhalb der Revolution beschrieben. Am Abend kommen wir mit zwei Gesundheitshelfern ins Gespräch. Mühsam, sie sprechen wenig Spanisch. Was bedeuten sie wirklich, diese 15 Jahre mit all ihren Mühen, Entbehrungen, Rückschlägen? Ihre Antworten sind sonderbar leise, schüchtern fast und doch ganz klar.
Man kann sich jetzt frei ausdrücken. Jetzt können wir an allem teilnehmen. Jetzt nimmt man uns ernst, unser Wesen, uns als menschliche Wesen.
Der alte Antonio hält inne, um zu lauschen. Und das Wasser und die Dunkelheit legen eine Atempause ein.
Unsere besten Vorfahren mussten mit dem Fremden kämpfen, der gekommen war, um unser Land zu erobern. Der Fremde kam mit der Absicht, unser Leben zu ändern, unser Wort, unseren Glauben. Er kam mit einem anderen Gott und anderer Gerechtigkeit. Seine Gerechtigkeit war nur dazu da, seinen Besitz zu mehren und uns zu berauben. Sein Gott war das Gold. Geglaubt hat er nur an seine eigene Überlegenheit. Sein Wort war Lüge. Seine Lebensart war Grausamkeit. Unsere mutigsten Krieger stellten sich ihm entgegen. Und große Kämpfe entbrannten, um das Land vor der Hand der Fremden zu schützen. Aber groß war auch die Kriegsmacht, die die Fremden mit sich brachten.
Mai 2008. Eine Wagenkolonne von 11 Fahrzeugen der mexikanischen Armee dringt mit großkalibrigen Waffen in die Gemeinde San Jerónimo Tulija ein.
22. Mai. 30 Verletzte bei Auseinandersetzungen zwischen Regierungsanhängern und Zapatistas in der Nähe des Caracol Morelia.
25. Mai. In der vergangenen Woche gab es in 18 Gemeinden Militär- und Polizeiübergriffe.
3. Oktober. Einsatz von 370 Polizisten bei Auseinandersetzungen um das zeremonielle Zentrum Chincultic. 6 Zapatisten werden von der Polizei getötet, 17 verwundet und 36 festgenommen.
Auszüge aus Informationen des Menschenrechtszentrums Fray Bartolomé de las Casas. Dass der Druck auf das Autonomieprojekt im ärmsten Bundesstaat Mexikos gerade jetzt zunimmt, ist kein Zufall.
Mexikanische und transnationale Konzerne wollen an die Reichtümer von Chiapas ran. Chiapas ist sozusagen einer der letzten Stecknadelköpfe auf der Weltkarte, wo es noch eine enorme biologische Vielfalt gibt. Dazu kommen Bodenschätze, Wasser, Öl und ein vielversprechender Tourismussektor, der aufgrund der wunderschönen Natur und der archäologischen Stätten von Chiapas höchst interessant ist. Die indigene Bevölkerung stört also und noch mehr, wenn es sich dabei um rebellische Zapatistas handelt.
Schon 1995 riet die Chase Manhattan Bank, größter Gläubiger Mexikos, in einem Memorandum, die Zapatisten zu beseitigen. Damals ging es ganz allgemein um Investitionssicherheit. Heute konzentriert sich das Interesse auf ein gigantisches Vorhaben zur Modernisierung der Infrastruktur. Das Proyecto Mesoamerica soll eine Schneise der kapitalistischen Moderne schlagen. Auf über 5000 Kilometern zwischen Mexiko-Stadt quer durch Chiapas und ganz Mittelamerika bis nach Panama. Sogenannte ökonomische Korridore sollen entstehen mit Autobahnen, Häfen, Staudämmen, Stromleitungen, breiten landwirtschaftlichen Plantagenzonen für den Export, einer Konzentration der Bevölkerung in Ciudades Rurales genannten Städten. Das würde das Ende der indigenen Dörfer, der lokal strukturierten Landwirtschaft und Lebensweise bedeuten. Ein Tourismuskorridor mit Maya-Pyramiden und Wasserfällen wird bereits mit 8000 Betten als erstes ökoarchäologisches Projekt des Landes vermarktet. Es geht quer durch zapatistisches Gebiet. Und auch der Konkurrenzkampf internationaler Investoren vom US-Gentechnik-Giganten Monsanto über kanadische Bergbauunternehmen bis zum mexikanischen Pemex-Konzern um die Ressourcen des lacandonischen Bergwaldes ist voll entbrannt. Vor diesem Hintergrund bewilligte der US-Senat im Juli 2008 1,5 Milliarden Dollar Militärhilfe für Mexiko, offiziell für den Kampf gegen die Drogenmafia. Die Aufstandsbekämpfung im lacandonischen Urwald hat viele Gesichter. Nicht immer kommt sie in Uniform. Jorge Armando vom Menschenrechtszentrum Fray Bartolomé hat beobachtet, dass in einigen Hochburgen der Autonomiebewegung ein geradezu absurder Wettlauf um die Gunst der Menschen begonnen hat. So locken Behörden plötzlich mit Hilfsprogrammen für Kleinbauern und bieten einzelnen Aktivisten der Autonomiebewegung sogar komplette Häuser an.
Das ist die Politik von Zuckerbrot und Peitsche. Das heißt, ich zeige das Zuckerbrot, nimm es dir. Wenn du es nicht nimmst, bekommst du die Peitsche zu spüren. Und dann zeige ich dir nochmal das Brot. Das heißt, mache noch reizvollere Hilfeangebote. Entweder fällt man wegen der Schläge oder wegen der Versuchung. Die Regierung stellt das als normale Entwicklungspolitik dar. Das habe mit Aufstandsbekämpfung nichts zu tun.
In solchermaßen gespaltenen Gemeinden sieht man plötzlich zuhauf Baustellen, Schulen, Kindergärten und andere staatliche Projekte. Doch parallel dazu nimmt auch die Militarisierung zu. Dabei setzt die Regierung nicht mehr allein auf die Paramilitärs von der antizapatistischen Bauernbewegung Optik. Rund ein Viertel der mexikanischen Armee ist inzwischen in Chiapas konzentriert. In den 56 permanenten Stützpunkten bestehen 90% der Truppen inzwischen aus Spezialeinheiten für die Guerillabekämpfung. Vergangenes Jahr ist es zum ersten Mal seit 10 Jahren wieder zu Folterungen durch die Bundesstaatspolizei gekommen. Und der Direktor der Beobachtungsgruppe Capice, Ernesto Ledesma, warnte schon im Frühsommer 2008,
die zapatistische Armee der nationalen Befreiung ist gezwungen, sich in ihre Gebiete in den Bergen zurückzuziehen, um sich auf den Krieg vorzubereiten, der erneut bevorsteht. Nach allem, was wir ausgewertet haben, prüft die mexikanische Bundesregierung zurzeit, ob ein Militärschlag gegen die Zapatisten als sogenannter chirurgischer Eingriff möglich ist.
Droht ein blutiger Kampf zwischen Staat und Zapatisten? Der würde aller Wahrscheinlichkeit nach das Ende der Autonomiebewegung bedeuten. Denn ihr Rückhalt in der mexikanischen Zivilgesellschaft ist deutlich zurückgegangen, wie eine Umfrage auf den Straßen der Hauptstadt ergab. Was wissen Sie und was halten Sie von der zapatistischen Bewegung?
Es ist eine Revolution, aber sie haben nichts erreicht. Friedlicher hätten sie mehr erreicht. Jeder Tote ist einer zu viel. Und sie isolieren sich. So werden die Indigenen nur noch mehr hungern, noch mehr unterdrückt. Der Zapatismus ist eine Bewegung, die ihre Orientierung, ihre Glaubwürdigkeit verloren hat. Aber ich weiß auch nicht mehr viel darüber. Eine gute Sache. Aber heutzutage ist in den Medien keine Rede mehr davon. Viele laufen mit Strandschuhen herum, auf die EZLN und die Fotos von Subkommandante Marcos gedruckt sind, haben aber keine Ahnung.
So ist das im Rebellionen und Revolutionen gewohnten Mexiko. Die Leute haben Verständnis, halten die Bewegung gar für wichtig, aber eigentlich ist sie kein Thema mehr. Bei der Mehrzahl der Befragten läuft es immer auf dieselben Aussagen hinaus. Die Zapatisten haben recht mit ihren Forderungen, wir wissen nicht mehr viel über sie. Irgendwie sind sie nicht mehr das, was sie mal waren. Tatsächlich gibt es einen Einbruch bei der Unterstützung des Zapatismus durch die Gesellschaft seit den Wahlen von 2006, stellt Luis Hernández Navarro fest. Er ist Redakteur der zweitgrößten mexikanischen Tageszeitung Jornada und einer der besten Zapatismuskenner Mexikos.
Dentro del país han perdido en relación con hace 14 años.
Verglichen mit der Zeit vor 14 Jahren haben die Zapatisten in Mexiko an Zustimmung und Mobilisierungskraft verloren. Vor allem in den Mittelklassen und unter den Intellektuellen, die früher mit dem Zapatismus sympathisierten. Aber in den indigenen Gemeinden, auch den nicht-zapatistischen, bei den Armen in den Städten, den armen Kleinbauern und in Teilen der Jugend, da wo die traditionellen politischen Kräfte und die Parteien praktisch nicht präsent sind, sind sie nach wie vor eine beachtlich starke politische Kraft.
Los partidos y las fuerzas políticas tradicionales no tienen prácticamente presencia.
Auch das hören wir immer wieder. Hätte der Sub vor den Präsidentschaftswahlen 2006 nicht so schlecht über López Obrador gesprochen, den einstigen Bürgermeister von Mexiko-Stadt und Präsidentschaftskandidaten der Revolutionär-Demokratischen Partei, hätten die rechtskonservative Partido Alianza Nacional und ihr Kandidat Felipe Calderón 2006 trotz Wahlbetrugs nicht gewinnen können. Für den deutschen Soziologen Lutz Kerkeling gilt dieses Argument freilich auch andersherum. Viele einstmalige Sympathisanten hätten schlicht Angst vor der moralischen Konsequenz der Zapatisten.
Solange die EZLN sich mit Chiapas und den indigenen Rechten beschäftigt hat, waren eine Menge Intellektuelle, Linksliberale und traditionelle Kommunisten bereit, mitzudiskutieren und sich im richtigen Moment mit Subkommandante Marcos fotografieren zu lassen, um für sich selbst an Popularität zu gewinnen. Aber jetzt mischen sich die Zapatistas verstärkt landesweit ein. Sie wildern sozusagen in anderen Bereichen und daher werden sie von einigen der ehemaligen Unterstützer geradezu bekämpft.
Viva el Frente Zapatista de Liberación Nacional!
Wer den Zapatismus im Jahr 15 betrachtet, stößt im Grunde auf zwei Bewegungen. Das eine ist der zunehmend schwierige Aufbau einer autonomen Parallelgesellschaft im lakandonischen Urwald. Fragil, immer bedroht, aber nach wie vor nicht gescheitert. Das andere ist die Ausstrahlung einer Idee auf die Region, auf die Urbevölkerung, nicht nur in Amerika, und auf die Globalisierungskritik in aller Welt. So wurden beim letzten kontinentweiten Indigenentreffen die Zapatisten geradezu belagert. Aguirre Rojas, Anthropologe aus Mexiko-Stadt, sieht ihre Spuren inzwischen in der gesamten Region.
Das ist die zentrale Idee der neuen sozialen Bewegungen in Lateinamerika. Man muss den zentralistischen Protagonismus umdrehen und die Macht den Menschen überlassen. Man muss jedes Delegieren vermeiden. Diese Horizontalität findet man auch in der landlosen Bewegung in Brasilien, in den bolivianischen und ecuadorianischen indigenen Bewegungen, in allen radikaleren Bewegungen. Dem Zapatismus ist es zu verdanken, dass sich ein Raum für eine Zweikulturengesellschaft geöffnet hat. Ein Raum, in dem die Indigenen die Protagonisten sein können.
Wie weit sich dieser Raum geöffnet hat, zeigt sich am 18. Dezember 2005. Da wird mit Evo Morales erstmals ein Indigener Präsident in einem lateinamerikanischen Land. Auch wenn sich das Politikverständnis seiner Bewegung zum Sozialismus deutlich von dem unterscheidet, was seit 15 Jahren im lakandonischen Urwald erprobt wird, heißt es im letzten Satz von Morales' Antrittsrede: Mit den Genossen Zapatisten in Mexiko kann ich sagen, meine Regierung ist eine, die gehorchend regiert.
Ich, Don Dorito, sage euch, es ist nicht notwendig, eine neue Welt zu erobern. Es reicht, sie neu zu machen.
Vom alten Antonio und vom neuen Leben. 15 Jahre Zapatismus. Ein Feature von Anselm und Jakob Weidner. Es sprachen Maja Bothe, Jochen Kolender, Holger Kunkel, Fabian Sattler, Herbert Schäfer und Anselm Weidner. Technische Realisation Olaf Dettinger. Regieassistenz Oliver Metz. Regie Thomas Blockhaus. Redaktion Thomas Nachtigall.